Wir hatten das letzte Mal uns was angeguckt, Matthäus 25, ab Vers 14, und ich würde da heute gerne ein bisschen also nee, nicht, also ich würde gern weitermachen, ich würde da gerne dranbleiben, und ich will den Hauptgedanken oder den Schwerpunkt vom letzten Mal, neben dem, wer der bestaussehendste Mann in unserer Gemeinde ist, aber Bestgekleidetste, genau. Ich habe noch ein bisschen Puffer gehalten. So. Es ging. Der Bestgekleidetste. Bestaussehendste habe ich mal für mich behalten. Okay, also. Dafür ist Demut wieder frei. So. Okay, also gut, egal. Ist jetzt gerade von mir gegangen. So, also Matthäus 25, Abvers 14. Und der Hintergrund ist, dass Jesus sich zurückzieht und er redet hier nur mit seinen Jüngern. Und dann spricht er davon, über das Himmelreich und wie das Himmelreich ist. Und dann spricht er am Anfang, dass es so ist wie mit einem Mann, der Diener hat und die zu sich ruft und ihnen 5 Talente, 2 Talente und 1 Talent gibt. Und der Schwerpunkt war, dass Gott dir etwas anvertraut hat, dass er dir einen Schatz gegeben hat und dass wir tatsächlich auch danach bemessen werden, wie wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, umgehen. Und dass das zu einer Spannung führt. Aber Markus, ich denke, ich bin doch nur geliebt und es reicht. Du bist doch der große Gnadenprediger. Ja, aber ich glaube, dass Spannung, also nicht Widersprüche, aber Spannung, dazu da ist, dass sich Kraft in unserem Leben entwickelt und entfaltet und wir in Dinge hineinkommen. Und also das ist so ein bisschen die Vorbereitung. Da wollen wir heute ein bisschen weitermachen. Wie gehe ich mit dem um, was mir anvertraut ist, nicht mit den Dingen, die ich nicht habe. Vieles von dem, was heute auch nochmal so wirklich vom Geist Gottes mit Nachdruck kam, auch dieses Verletzungen haben, an alten Dingen festhalten, unterschiedliche Zeiten erkennen, dass Dinge vor uns liegen. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, nicht zu fragen, was ich nicht habe, sich nicht im Vergleich, also mein Leben nicht im Vergleich zu anderen zu gestalten. Ich mache ja mehr als die. Kein Wunder, du kommst auch ganz woanders her. Du könntest locker noch mal verdoppeln. Sich nicht von Übertreibung zurückhalten lassen oder aufgrund von Ängsten nicht etwas zu sehen. So, und das beste Mittel gegen Übertreibung ist nicht das Gegenteil zu machen, sondern das Richtige zu machen. So, also da kamen wir so ein bisschen her. Und wir schauen heute noch mal Matthäus 25, Abvers 31. Jesus ist immer noch unterwegs. Also unterwegs, er ist mit seinen Jüngern zusammen. Und dann heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann haben wir oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts zu anziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist, denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ich finde, das ist eine Stelle, die ist wirklich herausfordernd. Und ich finde sie deshalb herausfordernd, weil wir nicht einfach sagen können, wir sind die, die es richtig machen, und die, die Jesus nicht haben, sind die, die es falsch machen. Das kriegen wir irgendwie nicht hin, sondern Jesus bringt unser Handeln hier sehr stark ins Spiel. Er spricht nicht davon, die, die glauben, die werden, sondern er spricht von dem, wie wir handeln. Also geht es jetzt doch darum, dass wir die Dinge richtig machen? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Also kann ich mir durch richtiges Verhalten meine Erlösung verdienen? Nein, oh ja, okay. Nein, kann ich nicht. Aber weil ich sie mir nicht verdienen kann, heißt es nicht, dass wenn ich erlöst bin, dass sich mein Verhalten nicht ändert. Hier ist die Richtung. Erlöst zu sein bedeutet, dass ich von innen verändert werde. Und wenn ich nicht verändert werde, könnte es daran liegen, dass ich gewisse Bereiche meines Lebens nicht für Gott geöffnet habe. Ich glaube, hier entsteht die Spannung. Es geht nicht darum, mach alles richtig, dann wirst du gerettet. Aber wenn du gerettet bist, dann glaube ich, dass Jesus aus dir einen neuen Menschen macht und dass ein neuer Mensch tatsächlich neu handelt. Das ist die Richtung, um die es geht. Und ich will mit uns ein paar Dinge anschauen, die ich spannend finde. Auch ein paar gesellschaftliche Dinge. Wir hatten das letzte Mal was angeguckt, was ich auch ein Stück als typisch deutsch bezeichnet habe, als es um Gaben und Talente ging. Ich glaube und beobachte, dass wir oft Mittelmaß lieben. Dass Leute, die herausgestellt sind, egal in welcher Form auch immer, dass wir die erstmal beäugen. All die Brüder. Den meisten fallen sofort 5 Dinge ein, was bei denen falsch läuft. Aber, und das kann sogar richtig sein, aber was wir versuchen es schlecht zu machen, dass die eine Sache, die sie richtig gemacht haben, uns nicht mehr herausfordert. Also scheinbar haben die irgendwas richtig gemacht, dass die als die reichsten Menschen Deutschlands gelten. Mir geht es nicht um Geld und es geht auch nicht darum, wer kein Milliardär ist, hat hier keinen Platz. So, aber wenn du Milliardär bist, Glückwunsch, also von mir, Glückwunsch. So, ich mag Steaks und ich, wenn du eine Yacht hast, ich würde dich auch besuchen, aber zuerst versuchen wir das, was heraussticht, klein zu reden, damit es die Kraft verliert und wir diese Spannung nicht aushalten, damit es uns wohin zieht. So, heute will ich nochmal auch über ein Phänomen sprechen, das ich zunehmend auch in unserer Gesellschaft finde. Schau, uns fordert dieser Text manchmal heraus. Oh, Jesus, und was hat jetzt mein Verhalten damit zu tun? Hauptsache, ich liebe dich doch. Ich glaube tatsächlich, also nicht, dass es ein Phänomen unserer Zeit ist, das gab es in der Bibel schon, ich komme da nachher nochmal dazu, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Phänomen ist, das mehr und mehr in unserer Gesellschaft zunimmt, dass wir Wissen von Handeln trennen können. Wir können Wissen von Handeln trennen. Also ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, noch nie wussten wir als Gesellschaft so viel über Ernährung, Vitamine, Low Carb, No Carb, die Auswirkungen von allem Möglichen. Gesellschaftlich hat es geholfen und noch nie hatten wir so viele Kinder, die unter Fettleibigkeit leiden wie heute. Das stimmt, genau. Wir kriegen das hin zu wissen und manches von unseren Handlungen zu trennen. Und ich glaube, wir können das auf alle Bereiche unseres Lebens übertragen. Es ist unglaublich. Also ich war mal an der Bibelschule eingeladen, habe da ein bisschen was erzählt. Also und dann ging es um das Thema Mission und Übernatürliches. Und ich habe da so ein paar Dinge gesagt. Und auf einmal hatte ich Haufen Leute, die mit mir diskutieren wollten. Und die mir sagen wollten, also wie man besser Menschen zum Glauben führt und wie man besser und netter und freundlicher und vollmächtiger heilt. Und das ist doch alles super. Aber alle Argumente, die ich gehört habe, waren Argumente aus Büchern von Reinhard Bonnke und anderen Größen, von denen ich auch gelernt habe. Das Spannende war, ich kenne die Bücher. Ich habe die selber gelesen. Aber da sind Leute, die versuchen anhand einer Richtigkeit mich zu überzeugen und tun so, als wäre es ihr eigenes Leben. Und dann sage ich, also hört mal zu, ich würde tatsächlich gerne lernen. Wirklich lernen. Aber ich will vor allem von denen lernen, die es leben. Hände hoch. Wo ist in den letzten 3 Monaten bei jemand gesund geworden? Und sei es, dass du einen Schnupfen geheilt hast, ist genauso unmöglich wie einen gebrochenen Arm. Dann haben sich 2 gemeldet. Ab da wurde es sinnvoll. Da konnte ich wirklich was lernen. Aber schau, das ist tatsächlich ein Phänomen. Nur weil wir etwas gehört haben und gelesen haben und es von jemand gelesen haben, bei dem es sogar funktioniert, denken wir, wir haben das auch. Und das ist ein Trugschluss. Wir haben es dann in der Fülle, wenn es in unserem Leben angekommen ist. Das ist Weisheit. Das Wissen in Existenz zu bringen. Und nicht es nur durch meinen Kopf und durch meinen Mund irgendwie wiederzugeben, sondern es in meinem Kopf zu haben, es durch meine Hände wirksam werden zu lassen. Und ich kann auch drüber sprechen. So, das ist ein Phänomen, was ich finde, was zunimmt. Und ich glaube, es nimmt auch deshalb zu, weil unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig Informationen haben, sondern viel zu viel. Also ich glaube tatsächlich, dass wir ein Stück weit auch durch neue Medien auch verseucht sind. Schau, Handy ist super und Smartphone hat viele Vorteile, aber wir gewöhnen uns manchmal auch an, nur ich guck mal schnell. Und ich weiß alles, wie man sich gesund ernährt. Ich kann dir über Trainingsprinzipien, ich kann über Low Carb, ich kann dir über ganz viel was sagen. Was am Ende zählt ist, was mache ich, wenn ich vor dem Kühlschrank stehe? Oder vor dem Süßigkeitenschrank? Das ist doch die Frage, die am Ende zählt. Am Ende ist das die Frage, die zählt. Und indem, dass ich nochmal 10 Dinge mehr nachlese, heißt es nicht, dass ich verändert werde. So, ich glaube, ich werde verändert, wenn ich anfange, über mich nachzudenken und über das nachzudenken, was das Gehörte für mich bedeutet. Und ich glaube, wir sind mehr herausgefordert, zur Ruhe zu kommen und über das nachzudenken, was ich schon weiß und wie ich das umsetze, als nochmal die neuesten 3 spirituellen Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse oder was auch immer es sonst noch alles gibt und wo gerade so deine Baustelle ist, wo du Veränderung sehen willst. Ich glaube, hier ist tatsächlich eine Herausforderung für uns alle, dass wir wieder Handeln und Wissen zusammenbringen. Jakobus 2, das Phänomen gab es damals schon, ab Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was hier nicht steht, vielleicht noch hinzufügt, und ich bete für dich. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glauben auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahm die Israeliten, israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Schau, was ich ganz spannend finde, hier wird Abraham nochmal zitiert. Und da heißt es, und Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und im gleichen Atemzug wird aufgezeigt, wie die Handlung von Abraham ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und ich glaube, hier entlarvt sich was. Und ich glaube, das hat auch was mit diesem Kaktus zu tun, mit diesem an alten Dingen festhalten, an Verletzungen. Und ich kann es hier relativ schön erklären. Schau, es ist falsch, dass ich aufgrund meiner Taten für gerecht erklärt werde. Das ist falsch. Ich kann mich nicht selber erlösen. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der für mich bezahlt, weil ich vor Gott immer den Kürzeren ziehe. Wenn er vollkommen ist und der Himmel vollkommen bleiben soll, dann muss ich verändert dort ankommen. Weil sobald ich ankomme, ist der Himmel nicht mehr der Himmel. Also ist es nicht so, dass ich mich selber erlösen kann. Und es sind nicht meine Taten, die mich gerecht machen. Und wir haben manchmal ein Feindbild aufgebaut, wo wir sagen, guck mal, der versucht dasselbe und so funktioniert das nicht. Und das stimmt ja auch. Aber der Weg ist, dass der Zugang der Glaube an Jesus ist. Und zwar der Glaube allein. Aber der Glaube bleibt nicht allein. Es ist, dass ich Ja sage zu Jesus und Ja sage zu dem, dass er gerecht ist und mir seine Gerechtigkeit schenkt. Aber wenn er sie mir schenkt, dann schenkt er mir auch gleichzeitig seine Absicht für mein Leben, dass ich verwandelt werde in sein Bild. Dann schenkt er mir gleichzeitig neues Leben. Dann schenkt er mir gleichzeitig neue Identität. Dann schenkt er mir gleichzeitig die Kraft seines Geistes, die mich befähigt, neu zu denken, neu zu leben, neu zu handeln. Das ist in diesem Glaube mit drin. Und das ist das Normal. Dass der Glaube und die Kraft des Glaubens und die Veränderung von Gott auch dazu führt, dass sich mein Handeln ändert. Und dieses Ding gehört irgendwie zusammen. Und es bleibt spannend. Und es kommt drauf an, wie man drauf schaut. Schau, ich gucke mich heute an und sage, also Markus, wenn ich es falsch verstehen will, also man muss sich, glaube ich, anstrengen, das falsch zu verstehen. Aber wenn ich es falsch verstehen will, dann hätte ich dir vor 10 Jahren den Glauben absprechen können, weil du vieles noch nicht gelebt hast. Ja, das hättest du können. Aber schau, die himmlische Perspektive ist, Gott schenkt uns ein Saatgut, Glauben, Erlösung, Errettung. Und das pflanzt er in uns. Und auf einmal kommen Erkenntnisse und dann entdecken wir Wahrheiten und dann wächst dort etwas in uns. Zuerst in unseren Gedanken, in unseren Überzeugungen und das festigt sich und irgendwann werden daraus Handlungen und Taten. Und das heißt nicht, wenn die Tat noch nicht da ist, dass ich noch nichts empfangen habe. Manchmal gibt es da eine Zwischenzeit, wo man warten muss. Aber wenn sich grundsätzlich nichts entwickelt, wie bei einem Bauern, wenn der Saatgut hat, was jedes Jahr 0 Ertrag hat, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich tot. Dass nicht alles aufgeht, normal. Dass manches, was ich im März aussehe, im Mai noch nicht zu sehen ist, auch normal. Aber wenn ich Jahr für Jahr gar nichts sehe, ich würde mich nach neuem Saatgut umgucken. Oder es ist mein Herz, was hart ist. Also für mich. Das, ganz ehrlich, das gibt's. Ich bin irgendwie damit versöhnt, dass Gott Stück für Stück mit mir arbeitet, nicht alles auf einmal hinkriegt. Der hat irgendwie eine Ewigkeit Zeit. Aber er hat Baustellen, an denen er dran ist. Und manche entdecke ich jetzt, da geht Gott noch mal ran, wo wir fast 16 Jahre verheiratet sind, wo ich denke, ouch, da musste die Svenja und die Kinder ganz schön leiden. Und ich bin froh, dass sie mich aushalten. Aber jetzt ist die Zeit für dieses eine Ding. Und das will ich angehen. Und ich weiß, da gibt es noch ein paar andere Stellen, die sind echt auch harter Boden. Die wird Gott auch noch angehen. Ich habe die vielleicht noch nicht mal entdeckt. Aber da, wo er dran ist, da will ich rein. Es gibt ein jüdisches Sprichwort. Sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Soll ich es nochmal wiederholen? Sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sähe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sähe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Schau, es fängt alles in unserer Gedankenwelt an. Aber es geht weiter in eine Handlung. Und wiederholte Handlungen werden zu einer Gewohnheit. Und wenn Dinge Gewohnheit bei uns sind, werden sie mit uns verknüpft. Der ist so. Also wir kennen das alle. Der Benjamin ist ein sehr zuverlässiger. Dem gibst du was und der macht das. Also man könnte ja auch andere Beispiele nehmen, so, wo man schlechter abschneidet. So könnt ihr mit mir machen in Gedanken. Aber ich will mal mit dem anfangen, wo ich sage, das ist, was ihn auszeichnet. Das doch nicht, weil er es einmal geschafft hat, sondern wiederholt, immer wieder. Man hat ihm was gegeben oder ich habe ihn was gefragt und er hat mir zuverlässig eine Antwort gegeben oder die Dinge abgearbeitet. Egal, was es ist, das zeichnet ihn aus. Das verbinde ich mit ihm. Das verbinde ich mit ihm. Irgendwie ist es Charakter. Und aus dem Charakter wird irgendwann Schicksal, also im Sinne von eine Bestimmung auf einem Leben. Schau, es liegt tatsächlich mit in unserer Hand, wie wir anfangen. Wir fangen mit einem Gedanken an und dann mit einer einzelnen Tat. Und wenn wir das geschafft haben, dann wiederholen wir das Ganze einfach. Das ist auch der Weg zur Änderung. Hier ist ein Weg zur Änderung. Wenn ich sage, wow, Jesus, ich will dort reinkommen. Ich will, dass Liebe für mich nicht nur ein Wort bleibt. Dass Großzügigkeit für mich nicht nur ein Wort bleibt. Jesus, ich will von dir irgendwann mal hören, ich hatte nichts zu essen und du hast mir zu essen gemacht. Ich hatte nichts anzuziehen und du hast mir etwas anzuziehen gegeben. Hier ist ein einfacher Deal. Fang mit deinen Gedanken an. Wenn du das willst, sag, da will ich hin. Wiederhol das ein paar Mal für dich. Wenn du ein paar Handlungen, also wenn du ein paar einfache Taten willst, die erste Möglichkeit ist vorbei. Also gestern, der Olaf ist umgezogen. Das wäre eine Tat, die etwas festigt, wo man sagt, ich will in die Richtung gehen. Ich will dafür bekannt sein. Und ich will das, also nicht bekannt sein, ich will das leben. Ob das andere sehen oder nicht, aber ich will das leben, dass wenn Menschen in Not sind, will ich ihnen helfen. Jeden Sonntag sind hier mit Kindern 50, 60 Leute, die nichts zu essen haben. Also, wenn ich manipulativ denken würde, wäre das jetzt echt eine Steilvorlage. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich will dort rein, die Liste liegt dort draußen. Da die nur bis Dezember geht, mach eine neue und füll die bis 2019 aus. Weil, hör mal, du machst es nicht für mich, du machst es auch nicht für irgendjemand anderen, sondern wenn du es machen willst und nur dann, wenn du sagst, ich will dorthin kommen, dann gehört irgendwann eine Tat hin. Und ob du dich hier einschreibst oder deine Nachbarn einlädst oder irgendjemand suchst, dem du helfen kannst, du kommst nicht drum herum, es zu tun. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Keine Tat, keine Veränderung, keine neue Gewohnheit. Es ist tatsächlich in unsere Hand gegeben, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und ich kriege die Spannung nicht weg, dass meine Taten widerspiegeln, wie sehr Gott mich verändert hat. Nicht wie ob ich erlöst bin, aber wie viel Raum er in mir gewinnt und wie viel Veränderungsprozesse ich ihm erlaubt habe, mit mir zu gehen und wie sehr ich ihm erlaubt habe, mich herauszufordern. Wenn du mich fragst, ich würde am liebsten haben, dass mir nach dem Gottesdienst alle auf die Schulter klopfen, mir eine große Liege dorthin bauen, mich von vorne bis hinten bedienen, noch fragen, ob sie mir einen Kaffee mahlen und brühen dürfen. Hammer! Das wäre geil! Leider seid ihr nicht so großzügig. Aber weil ich will für mein Leben sagen, ich will andere segnen. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich sage, zweimal im Jahr stehe ich auf der Liste, weil ich für mich, das nicht, weil die voll werden muss, nicht, weil mir jemand Druck macht, sondern weil ich sage, ich will dorthin. Und meine Handlung zählt, weil die festigt was in mir. Okay. Es gab jemand, Horace Mann heißt der gute Mann, Amerikaner, schon lange tot, der hat das Bildungs- und Erziehungssystem auch in den Staaten mit geprägt und der hatte mal Folgendes gesagt: Gewohnheiten sind wie ein Kabel. Wir flechten jeden Tag einen Strang dazu und bald können sie nicht mehr reißen. Gewohnheiten sind wie ein Kabel. Wir flechten jeden Tag einen Strang dazu und bald können sie nicht mehr reißen. Ich will an einem Punkt widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass wir Gewohnheiten durchbrechen können. Und der Weg dazu ist Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und jetzt Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In der alten Übersetzung, da ist uns das vertrauter, dort heißt es: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Sich ausrichten auf göttliche Gedanken und auf göttliche Verhaltensweisen öffnet tatsächlich einen Raum, wo Gewohnheiten durchbrochen werden können. Also es fängt wieder in unseren Gedanken an. Aber ich glaube, was dieser Satz aussagt und was wir im Leben erfahren, was Neues zu denken, fällt uns manchmal nicht so schwer. Aber wir erleben doch oft, dass wir das Gefühl haben, aber Altes loszulassen, das ist doch unsere Herausforderung. Das ist so tief drin. Unter Stress mache ich mich kalt und sehe nur noch Aufgaben. Das ist auch ein Teil von mir. Das habe ich irgendwie gelernt, gesehen, das waren irgendwie, kenne ich von zu Hause, das sind die Bilder, die ich im Kopf habe. Und ich entdecke das in meinem Leben. Und ich weiß, was das Neue ist, aber das ist nicht einmal gedacht und es ist da. Als Apollo 11 auf dem Mond ist, ist das Spannendste, dass die meiste Kraft und Treibstoff verbraucht wurde, um den Start hinzubekommen und die ersten Kilometer zurückzulegen, weil dort die Erdanziehungskraft am stärksten ist. Das ist irgendwie das Gemeine an falschen Gewohnheiten. Sie zu überwinden, kostet am Anfang super viel Kraft. Das Gute ist, wenn sie etabliert sind als gute Gewohnheiten, dann wirst du dort nicht einfach umgeschubst. Das wird dir auch nicht einfach genommen. Wenn du es geschafft hast, großzügig zu leben oder ruhig zu bleiben, wenn Leute dich attackieren, was kann da noch viel passieren? Da ist eine feste Gewohnheit in deinem Leben etabliert, die dir nicht einfach genommen werden kann. Da Gewohnheiten so eine Kraft haben, ist es manchmal schwer, vor allem am Anfang, die zu ändern. Aber es ist alle Mühe wert. Es ist alle Mühe wert. Einen Gedanken will ich noch kurz loswerden. Bringt uns in eine Spannung. Großzügigkeit oder Brillanz? Beides sind irgendwie Werte des Himmels. Ganz spannend finde ich, oder ich beobachte bei ganz vielen, dass sie eins leben können. Kennt ihr das? Also es gibt so Leute, die sind immer total großzügig, egal was du machst. Sind es oft auch mit ihren eigenen Fehlern. Und dann gibt es Leute, die sind echt brillant und die haben wirklich einen hohen Anspruch, aber den lassen sie auch ihr Umfeld spüren. Und ich glaube, die Kunst des Himmels ist, für sich selber zu lernen, ich will Hingabe zeigen, mein Bestes geben, brillant sein und mit den Fehlern anderer großzügig sein, an Entwicklung glauben, mit mir selber Gnade haben, wo ich es nicht hinbekomme. Aber irgendwie diese zwei Dinge sind himmlisch vereint und es ist echt eine Kunst. Das war nur ein kurzer Nebengedanke, den ich kurz loswerden wollte. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Die einzig angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen ist die. Schau, hier ist ein himmlisches Normal. Gott erlöst uns, Gott befreit uns und es gibt eine angemessene Antwort darauf, zu sagen, du darfst über mir regieren. Das ist ein Geschenk, ich habe das nicht verdient, aber ich will dankbar dafür sein. Ich fahre jedes Jahr zu so einer Pastorenkonferenz, das ist jetzt überzogen, aber die Svenja fürchtet schon, nee, das stimmt nicht so, aber ich treffe mich jedes Jahr mit meinem Jugendpastor, ich fürchte mich, glaube ich. Ich treffe mich immer mit meinem Jugendpastor. Und dem habe ich echt viel zu verdanken, wirklich viel. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist, ihn jedes Jahr zum Essen einzuladen. Und meine Angst ist, er hat einen guten Geschmack. Und er hat keine Hemmung. Der kennt wirklich keine Hemmung. Wir waren dieses Jahr, da sage ich, komm, wir gehen essen. Ja, guck mal, da habe ich was Nettes gesehen. Wenn nett teuer heißt, ist es nett. Dann gehen wir dort rein. Ach, guck mal, die haben Wild. Ich lieb Wild. Die Rechnung rattert in die Höhe. Und ich denke mir, Daniel, wenn dort 100 Euro rauskommen, die bist du wert. Da geht es nicht darum, wie teuer ist es, sondern das bist du wert. Weil ich habe von dir was erhalten, was ich nicht in Zahlen ausdrücken kann. Du warst derjenige, der an mich geglaubt hat, als ich nicht an mich geglaubt habe. Sonst wenige an mich geglaubt haben. Aber du hast an mich geglaubt. Und das hat mir etwas gegeben, von dem ich heute profitiere. Und dass ich dich zum Essen einlade, ist eine angemessene Antwort auf das, was du für mich bist und warst. Und ich glaube, so ist es mit Gott auch. Die angemessene Antwort auf das, dass er uns seine Liebe gibt, ist, dass wir sie aufnehmen, empfangen und seine Kraft uns verändert. Und ich glaube, dass es normal ist, dass Veränderung im Inneren anfängt, aber auch äußerlich sichtbar wird. Und wir diese komische Trennung im Kopf und dieses Verdächtigen, dass das echt ein Kaktus ist, an dem wir uns verbrennen können oder an dem wir uns stechen können, der uns verletzt. Und jetzt will ich uns zu was einladen. Wir alle hatten vorhin auch das Prophetische gehört, auch dass die Zeit ist, dass Gott uns Träume wiederbelebt, Träume neu schenkt. Wir hatten gehört, dass wir die Zeiten richtig einordnen. Ist es gerade Zeit für mich zu ruhen, zu warten? Und für Macher ist das echt herausfordernd. Für Macher ist das echt herausfordernd, mal einen Tag nichts zu machen. Und das auszuhalten und auch nicht der besten Freundin anzurufen und ihr zu erzählen, was alles gerade in meinem Kopf abläuft, sondern das auszuhalten. Oder ist es die Zeit, was anzugehen, mutig und entschlossen? Habe ich irgendwelche Kaktusse entdeckt, die mich echt verletzen? Ich würde dich bitten, führ dir das nochmal kurz vor Augen, wo Gott schon zu dir gesprochen hat. Und dann sage ich gleich nochmal was dazu. Hast du was? Also wenn du was hast, halte doch einfach mal deine Hand hoch. Einfach nur, damit ich weiß. Muss nicht jeder was haben, aber ich denke, okay. Wenn du innerlich was hast, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal mit Gott ran. Ich möchte dich bitten, steh doch mal auf oder wir stehen alle auf. Halte doch deine Hand oben, wenn du was hast. Als würdest du das Gott hinhalten. Und jetzt möchte ich zwei Dinge tun. Ich möchte als allererstes, dass du die Augen aufmachst. Und als zweites, dass du Leuten in die Augen siehst. Also so lang, so mal 5 Sekunden. Schau einfach mal jemand anders in die Augen, nicht mir. Schau dich im Raum um. Schau auch mal jemand an, der weiter hinten ist. Such dir ruhig 2, 3 Leute. Von einem bin ich tief überzeugt. Manchmal fragen wir uns, das Ding ist so riesig, wie schaffe ich das alleine? Ich habe das 100-mal leise und still versucht und ich hatte keinen Durchbruch. Ich liebe Gemeinde auch deshalb, weil es eine Gemeinschaft von Leuten ist, die wohlwollend deinen Erfolg wollen und deinen Durchbruch. Die dir in die Augen schauen und die jetzt schon an dich glauben, wo du nur eine vage Hoffnung hast. Und ich glaube zutiefst, deshalb ist es bedeutsam, nicht, dass wir das öffentlich machen und sagen, was es alles ist, also ist auch manchmal hilfreich, aber dass wir uns stellen und jemand in die Augen schauen und wissen, hier ist Gunst, hier ist Wohlwollen, hier ist jemand, der mit mir steht. Ich bin in dem Kampf nicht alleine und vor allem noch mehr als ich es will, will es mein Nächster. Und mehr noch als der Nächste es will, will es mein Vater im Himmel. Der will wirklich sehen, dass ich die Verletzung loswerde, dass ich die Träume ergreife, dass ich das neue Leben Bahn bricht in all seiner Schönheit. Und ich glaube, wir können gar nicht zu groß von dem denken, was für eine Kraft zur Veränderung er hat. Okay? Ich würde gern noch beten. Und wenn du dann noch was hast, wo du sagst, ich will das noch teilen und in dem speziellen Anliegen, dann sind noch Leute hier, die auch mit dir beten. Und ich bete noch mal kurz. Danke, Jesus. Dass es bei dir normal ist, dass das Denken und Handeln verheiratet wird. Und dass die Dinge zusammenkommen. Dass diese komische Trennung, die wir manchmal hinbekommen, dass du die beendest. Und Jesus, hör das Ich für dich, ich erlaube dir, mich zu überführen, wo Denken und Handeln voneinander getrennt ist. Zeig mir die Dinge auf. Zeig mir neues Denken und neues Handeln. Und vor allem erkläre ich dir meine Unfähigkeit und ich lade dich ein, in deiner Kraft zu kommen, zu stärken, zu überführen, neu zu denken und die Fähigkeit zu haben, Ängste zu überwinden. Danke, Jesus, dass es bei dir möglich ist. Und ich segne, was du ihm hingehalten hast, dass es sich ereignet. dass falsche Gewohnheiten gebrochen werden und die Anziehungskraft verlieren und du mehr und mehr in eine Freiheit kommst und dass die Zeit, in der du dich befindest, dass du in der das Richtige tust, da wo du ruhen solltest, dass du ruhst und da wo du investieren solltest, dass du investierst und da wo du ernten solltest, dass du erntest und da wo du dir Gedanken machen solltest über Neues, dass du dir Gedanken machst. Und ich segne deine Träume, dass sie die himmlische Kraft entwickeln und die Sehnsucht, sie verwirklicht zu sehen, die es braucht, die geschenkt ist, dass es kommt, in Jesu Namen. Amen.